Es rollt einem locker über die Zunge. Es ist, wenn man die sonstigen Verhältnisse der Schweizer Politik anschaut, fast ein lustvolles Wort. Ein lautmalerisches auf jeden Fall. Schuldenbremse. Vor allem ist das Wort, das man jeden Tag hört, das Teil des Inventars des politischen Vokabulars geworden ist. Ganz egal, ob man jetzt genau weiss, was die Schuldenbremse überhaupt bedeutet oder eben nicht. Was sie bedeutet, das erklären wir heute im Politbüro oder wir versuchen es einmal im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Aber nicht nur das natürlich. Wir reden heute auch über die politischen Implikationen von diesem Instrument, von der ideologischen Aufladung und von möglichen Verbesserungen an der Schuldenbremse oder einfach von Reformen. Und zwar machen wir das mit zwei Leuten, die den Verfassungsartikel zur Schuldenbremse auswendig rezitieren können. Und zwar mit dem Meinungschef von der Media, Fabian Renz, und dem Bundeshausredakteur Markus Häfliger, der mich hier vor zwei Wochen brillant vertreten hat. Merci vielmals, Markus, und hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Wir fangen an mit der Finanzministerin.
Sie wissen, die Richtschnur für unsere Arbeiten ist die Schuldenbremse, die in der Bundesverfassung verankert ist. Vereinfacht gesagt muss die jährliche Obergrenze für die ordentlichen Ausgaben in Abhängigkeit von der Höhe der ordentlichen Einnahmen unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage festgelegt werden. Oder gut Deutsch, man darf auf Dauer nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.
Den zweiten Teil habe ich verstanden, der erste nicht. Wie kann man es erklären?
Also die Verfassung sagt es ein bisschen einfacher als unsere Finanzministerin. Dort steht nämlich im Artikel 126, der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht. Punkt. Und dann gibt es noch so ein paar weiterführende Detailbestimmungen in der Verfassung und dann im Gesetz ist das noch präzisiert und ausgedeutscht, wie das genau berechnet wird. Also das Grundkonzept von der Schuldenbremse ist, dass nicht irgendein fixer Schuldenhöchststand, wie man das irgendwie aus Amerika kennt, irgendwo festgeschrieben ist, sondern die Idee ist, dass der Bund nicht jedes Jahr gleich viel, Maximum so viel ausgibt, wenn er einnimmt, aber so mittelfristig. Also die Schuldenbremse will, dass er auf Dauer nicht mehr ausgibt, als er einnimmt. Und sie ist aber so ausgestaltet, dass in einer Wirtschaftskrise, in einer Rezession zum Beispiel, der Staat ein bisschen mehr ausgeben darf. Dafür muss er es in den fetten Jahren dann wieder einholen, das, was er zu viel ausgegeben hat. Also mittelfristig sollen die Ausgaben und die Einnahmen im Gleichgewicht sein. Das ist so die Grundidee von dieser Schuldenbremse, die seit 2001 in unserer Verfassung steht.
Und eben, sie gilt nicht immer, oder Fabian?
Doch, ich würde sagen, sie gilt immer, aber sie ist eben flexibel. Also der Markus hat es vorher erläutert, je nachdem erlaubt die Schuldenbremse in den einen Jahren ein bisschen höhere Ausgaben, aber sie verlangt dann eben wiederum Kompensation von diesen Mehrausgaben im Folgejahr.
Es wird, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie das funktioniert, oder bevor der Bund ein Budget macht fürs nächste Jahr, tut die Finanzverwaltung, die im Departement von der Karin Keller-Sutter angesiedelt ist, wie ausrechnen, wie viel der Bund in diesem Jahr maximal ausgeben darf. Und dort wird eben auch Konjunktur einberechnet. Also wenn die Wirtschaftsaussichten gut sind, dann ist der Konjunkturfaktor, der tut das wie berücksichtigen, ob die Wirtschaftsausgaben gut oder schlecht sind. Und das ist eine mathematische Formel, die hier angewendet wird, die relativ strikt ist. Also da füllt man einfach Zahlen ein und hinten kommt dann beim Taschenrechner ein Maximalbetrag raus, den der Bund in diesem Jahr ausgeben darf. Und das Parlament muss dann, wenn sie Budget, jeden Dezember ist das ja das grosse Drama im Bundeshaus, wenn dann das konkrete Bundesbudget verabschiedet wird, muss sich es an die Oberausgabe halten. Und wenn sie in der ersten Runde von diesen Budgetberatungen ist man dann meistens noch etwas drüber und dann muss man halt irgendwo dort noch etwas sparen, bis man dann unter dieser Maximalausgabe zu landen kommt.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, oder das klingt relativ simpel, spart man dort ein bisschen und spart man dort ein bisschen. Es ist eben in vielen Fällen nicht so simpel, weil ganz viele Ausgaben entstehen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften. Also das sind die sogenannten bundenen Ausgaben. Und es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Bereiche, wo das Parlament im Rahmen des Budgetierungsprozesses einfach sparen kann. Die Armee ist so ein Bereich, die Entwicklungshilfe ist so ein Bereich, Bildung ist so ein Bereich. Landwirtschaft ist so ein Bereich, darüber hinaus, gerade im Bereich der Sozialversicherungen, sind sehr viele Ausgaben eben gesetzlich gebunden. Dort kann man nur sparen, wenn man die entsprechenden Gesetze anpasst. Und das ist sehr ein schwieriger, langwieriger Prozess mit sehr ungewissen Erfolgsaussichten.
Wie hoch ist die Zahl, Markus, von den gebundenen Ausgaben? Du hast sie letztes Jahr erwähnt, in einem Apropos zum Thema.
Ja, also sie ist deutlich mehr als die Hälfte jetzt ganz genau. Ich glaube, etwa zwei Drittel ist gebunden, oder? Und,
okay.
Und das Verrückte ist ja, oder? All die Leute, die sagen, ja, dann muss man halt ein bisschen sparen. Das liest man im Moment gerade wieder sehr viel in den sozialen Medien. Dann müssen die halt beim Bund ein bisschen sparen und so. Oder der Punkt ist, es ist wirklich nicht so einfach, weil nehmen wir an, der grösste Brocken wäre ja die Sozialversicherungen, oder? Mit über 30% von der Bundesausgaben sind Sozialversicherungen, also AHV, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Wenn man dort massiv sparen will, dann müssen wir das Gesetz ändern. Es gibt ziemlich sicher ein Referendum. Und ob dann die Leute, die jetzt sagen, ja, dann muss man halt ein bisschen sparen, dann, ob dann die dann immer noch würden zustimmen, wenn es dann wirklich konkret wird, ist dann immer die zweite Frage.
Also man kann ja sagen, ein bisschen polemisch gesagt, das Motto auch im Parlament, nicht nur in der Bevölkerung, auch im Parlament ist, sparen ja, aber nicht bei uns. Oder es hat jede Lobby ist im Grundsatz immer für Sparen und sorgfältiges Haushalten, aber wenn es an ihre eigenen Interessen geht, dann haben sie dann tausend Gründe, warum es bei ihnen nicht nötig ist. Also Bauern sperren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass man ihre Landwirtschaft spart. Die Linken wehren sich auch dagegen, dass man in diesen Bereich spart, wo ihnen wichtig sind. Eben die Entwicklungszusammenarbeit habe ich schon erwähnt, wobei man bei den Linken sagen muss, es wirkt bei ihnen ein bisschen weniger inkonsequent, als sie auch nicht die grossen Sparapostel sind oder ganz allgemein.
Entstanden ist die Schuldenbremse, du hast gesagt, Markus, vor 20 Jahren. Und zwar nachdem der damalige Finanzminister, der Kasper Villiger, ein Freisinniger, eine schlaflose Nacht verbracht hat, wie er später ein bisschen dramatisch erzählt hat. Warum hat der Villiger keinen Schlaf mehr gefunden?
Die Schweizer Staatsschulden oder vor allem auch die Bundesschulden sind nicht immer tief gewesen. Sie sind zum Beispiel sehr hoch gewesen während dem Zweiten Weltkrieg. Oder da sind sie auf einem Niveau gewesen, wie man heute das von hochverschuldeten europäischen Ländern kennt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz die Schulden kontinuierlich gesenkt, bis irgendwie in den 80er Jahren oder so. Und dann hat sie in den 90er Jahren lange Serie von Jahren gegeben, wo der Bund massive Defizite geschrieben hat. Und die Schulden sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. In den 90er Jahren sind die Schulden etwa von 40 Milliarden auf über 100 Milliarden gestiegen in nur 10 Jahren. Und dann war eben der Kaspar Villiger Finanzminister gewesen, und dann hat er gesagt, das muss hören. Und er hat einfach wie gemerkt, die Appelle, die der Bundesrat oder die auf die gesunde Bundesfinanzen bedacht sind, das Parlament richtet, die nützen nichts, weil wenn wir es vorher beschrieben haben, oder, es gibt immer einen Grund für Politiker, um mehr Geld auszugeben. Oder anders als wenn ich als Privatperson zu viel Geld ausgebe, dann ein Politiker haftet ja auch nicht mit seinem persönlichen Vermögen. Und darum hat damals der Villiger und sein Team die Idee gehabt, wir könnten das Parlament per Bundesverfassung zwingen, eine gewisse Obergrenze nicht zu überschreiten. Und so ist die Schuldenbremse entstanden. Sicher ist eine wesentliche Figur der Kaspar Villiger gewesen und auch der damalige Chef von der Finanzverwaltung, der Peter Siegenthaler. Das sind wahrscheinlich so die beiden Väter politisch gesehen von dieser Schuldenbremse gewesen. Und die ist dann auch, muss man vielleicht noch sagen, sie ist eben, wie gesagt, in der Verfassung verankert und ist 2001 in einer Volksabstimmung angenommen worden mit 85% Ja, also sehr, sehr deutlich.
Bisher war sie ja recht unbestritten. Wir hören nochmal die Finanzministerin schnell.
Nein, ich schaue das nicht als Problem an, sondern die Schuldenbremse hat sich als Segen erwiesen für die Schweiz als Land, weil die Schuldenbremse hat dazu geführt, dass man Schulden hat können abbauen, damit auch die Schuldzinsen. Und damit ist die Schweiz auch bereit gewesen und fit gewesen, das Land durch die Corona-Krise durchzutragen.
Warum ist es für einen Staat so wichtig, eine tiefe Schuldenquote zu haben?
Wir müssen da vielleicht mal kurz über absolute Zahlen auch reden, oder? Also unser Schuldenstand, der ist Ende 2022 auf einer Höhe von 120 Milliarden Franken gewesen. Das tönt natürlich nach einer sehr hohen Zahl. Es ist aber, wenn man es in Relation zum Bruttoinlandprodukt stellt, ist dann eben nicht mehr so viel. Oder es sind gut 15% vom Bruttoinlandprodukt. Und man sagt so, bei einem Schuldenstand von 90% vom Bruttoinlandprodukt fängt es an, wirklich problematisch werden, oder? Und was dann eben passieren kann, wenn der Schuldenstand sehr hoch ist und vielleicht dann noch eine Wirtschaftskrise und vielleicht auch noch politische Krise mit dazukommt, dass dann das ganze volkswirtschaftliche Gebilde anfängt ins Wanken zu kommen, also dass Gläubiger nicht mehr darauf vertrauen, dass der Staat seine Schulden bei ihnen wirklich begleicht, dass für einen Staat immer schwieriger bis fast unmöglich wird, überhaupt noch an neues Geld, an neue Kredite herzukommen, die er braucht, um seine laufenden Ausgaben zu begleichen. Und irgendwann kommt dann so ein Kipppunkt, oder, wo es dann wie so zu einem Wirtschaftskollaps führen kann. Darum, dass ein Staat Schulden macht, dass ein Staat verschuldet ist, ist normal, aber das geht eben nicht bis unendlich weit rauf, sondern es gibt irgendeine so durch diese Grenze, wo es anfängt gefährlich werden. Die Schweiz ist aber von dieser Grenze sicher im Moment noch weit weg und sie steht auch im internationalen Vergleich mit diesen 15% sehr gut da.
Oder wenn man sehr viel Schulden macht, es wird auch die sogenannten Kreditratings werden schlechter. Das heisst, der Staat muss dann auch mehr Zinsen zahlen, um mehr Geld zu bekommen. Und dann tun auch Zinszahlungen einen immer grösseren Anteil vom Staatshaushalt auffressen. Also einen grossen Teil der Steuergelder, die der Staat einnimmt, muss er dann auch zahlen, um die Zinsen können zu begleichen. Und das tut natürlich seine Handlungsfähigkeit dann auch einschränken. Und darum ist es wie unbestritten, dass sie nicht zu hoch sollten sein. Es gibt aber eigentlich keinen Ökonom, der sagt, dass eine Schuld, eine Staatsschuld muss null sein. Weil, oder auch ich als Privatperson, es ist ja nicht, wenn ich zum Beispiel ein Haus will kaufen, dann ist das ohne eine Hypothek fast nicht möglich. Wenn ich müsste sparen, bis ich ein Haus aus eigenen Mitteln könnte kaufen, dann würde ich es vielleicht knapp schaffen, irgendwie mit 90. Das ist ja nicht die Idee, oder? Darum nehme ich einen Kredit auf, vielleicht mit 45 oder so, um das Haus zu kaufen und kann es noch ein paar Jahre geniessen.
Ist eigentlich schwierig im Moment.
Im Moment ganz schwierig. Ich mache jetzt ein Beispiel einfach generell, oder? Und genau gleich ist es beim Staat, dass er halt in gewissen Zeiten gewisse Investitionen muss vornehmen und durch das auch sich muss verschulden. Es gibt eigentlich keinen Ökonom, der sagt, es sollte null sein. Die Frage ist, wie hoch das sie muss sein oder darf sie. Und wenn wir sie im internationalen Vergleich schnell anschauen, wir haben ja bis jetzt nur von der Bundesschulden geredet, oder? Da hat Fabian Zahl schon gesagt, wir sind da etwa bei 15-16% vom Bruttoinlandprodukt im Moment. Wenn man die Schulden von Kantonen und Gemeinden noch dazuzählt, sind wir immer noch unter 30. Und in der Eurozone ist gemäss einer internationale Statistik von 2022 die durchschnittliche Staatsverschuldung bei 90%. Oder? Also wir sind ungefähr ein Drittel von dem, was der Durchschnitt ist bei der Eurozone. Es gibt allerdings auch noch andere Länder in Europa, die ähnlich tief sind wie die Schweiz. Ich glaube, soweit ich weiss, Dänemark gehört dazu und zum Teil auch noch die baltischen Staaten haben auch recht tiefe Staatsverschuldung zum Beispiel.
Ich stelle jetzt wirklich eine naive Frage, weil es ist ein Thema, wo ich nicht so gut rauskomme. Deutschland hat ja auch eine Schuldenbremse und Deutschland hat eine Schuldungsquote von 60%. Wenn ich jetzt euch zulasse, das ist weit weg von den 90%, wo es kritisch wird. Das heisst, und Deutschland geht es ja nicht schlecht. Warum müssen wir denn so tief sein und könnte man vielleicht nicht auch sich überlegen, das ein bisschen lockerer zu nehmen, wie zum Beispiel die Deutschen, die lockeren Deutschen.
Ja, einfach noch zu den lockeren Deutschen, da so ein bisschen als Einschränkung, oder? So locker sind die Deutschen eben nicht, oder? Weil, ja, sie haben die höhere Verschuldung, aber es ist ja in Deutschland jetzt eben gerade unlängst passiert, dass das deutsche Verfassungsgericht den Haushalt vor Regierung gekippt hat, weil sie gesagt haben, nein, das ist nicht konform mit der Schuldenbremse. Bei uns gängt die das nicht, oder? Weil wir kein Verfassungsgericht haben. In Deutschland kann das überprüft werden. Das ist da passiert und so locker ist die Sache eben nicht bei unseren örtlichen Nachbarn und darum läuft im Moment auch eine rechte Diskussion um die Schuldenbremse in Deutschland. Also die Deutschen haben das ja quasi nach Schweizer Vorbild eingeführt, ein bisschen lockerer ausgestaltet als in der Schweiz, aber im Moment sehr, sehr umstritten.
Die Schuldenbremse, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wenn wir von der deutschen Schuldenbremse reden, dass man die nicht mit der Schweizer verwechselt. Wie es der Fabian gesagt hat, ist sie auf Schweizer Inspiration eingeführt worden, aber anders. Ich kenne die genauen Ausgestaltung jetzt von der deutschen, da kenne ich Details zu wenig. Überhaupt ist die Schweizer Schuldenbremse politisch eine, wahrscheinlich der grösste politische Exportartikel von der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Also das Finanzdepartement führt seit Jahren, tun sie da ganz stolz irgendwelche ausländischen Finanzbeamten aus der halben Welt empfangen, die dann da kommen, sich informieren. Und meistens machen sie es dann vielleicht, wenn sie überhaupt etwas in ihrem Land auch einführen, machen sie es ein bisschen anders, meistens auch ein bisschen weicher. Also ich glaube, das Grundprinzip, man kann schon behaupten, dass die Schweiz wahrscheinlich die strengste oder wenigstens eine der strengsten Schuldenbremsen der Welt hat. Aber es ist klar, also Deutschland ist auch noch weit weg von einem Staatsbankrott. Das ist noch unter dieser Schwelle deutlich von dem, was so Ökonomen als kritisch anschauen. Aber so gerade die südlichen europäischen Länder, Italien, sicher auch Griechenland als Paradebeispiel, die sind sicher über dem, wo die meisten Ökonomen noch würden als gesund anschauen. Das ist klar.
Aber ist doch schön, haben wir so einen Exportschlager, Schuldenbremse, und unser Berufsbildungssystem. Das sind immer die beiden Bereiche, wo sich unsere Politiker gerne damit brüsten in aller Welt. Und wie es der Markus gesagt hat, ausländische Delegationen lange Vorträge darüber halten, wie toll wir das machen.
Bis Corona angefangen hat, haben wir mit der Schuldenbremse tatsächlich Schulden auch abgebaut. Dann ist Corona gekommen, das war sehr teuer gewesen. Und dann nach Corona ist man fast wieder da gewesen, bevor wir überhaupt können Schulden wieder abbauen können. Hätten wir Corona auch anders können zahlen?
Ich wollte dir gerade ein bisschen widersprechen. Du übernimmst jetzt, Philipp, einfach die Erzählung von der Karin Keller-Sutter aus meiner Sicht zu unkritisch, oder? Sie weist,
Entschuldigung.
Ja, das sage ich dir sehr gern, Philipp. sie weist darauf hin und in dem Teil hat sie einigermaßen recht. 2005 sind wir etwa bei 130 Milliarden Franken Bundesschulden. Und dann sind wir eben gesunken unter 100 vor Corona. Und jetzt, wegen diesen Corona-Krediten, die noch nicht amortisiert sind, sind wir wieder etwa bei 120. Also wir sind nicht ganz, aber fast wieder so hoch wie damals. Aber, das ist auch das Argument, das Karin Keller-Sutter sagt, darum müssen wir jetzt unbedingt die Schuldenbremse in Kraft halten und starr daran festhalten, weil eben wir sind wieder sehr hoch. Da kommt jetzt aber das grosse Aber. Sie argumentiert nur in absoluten Zahlen. Sie tut die Inflation völlig ausblenden. Und wenn man die Schuldenquoten anschaut, die Schuldenquote, nämlich der Anteil der Schulden am Bruttoinlandprodukt, an der Volkswirtschaft, dann sind wir sogar nach Corona massiv tiefer als in den Höchststand anfangs der Nullerjahre. Anfangs der Nullerjahre sind wir eben bei einer Schuldenquote von fast 25% gewesen und auch jetzt nach Corona sind wir irgendwo zwischen 15% und 16%. Also das ist ja das Verrückte an dieser Schuldenbremse, und das ist auch das, was Kritiker ansetzen, dass sie sagen, die Schuldenbremse, die schaut nur den Nominalbetrag der Schulden an und nicht die Schuldenquote. Und vielleicht müssen wir über das auch noch ein bisschen reden. Das ist auch das, was Kritiker ansetzen.
Du hast ja gerade letztens mit Karin Keller-Sutter genau über das geredet. Ich habe nachher in der Zeitung ein grosses Bild von dir gesehen neben ihr. Auf der Piper-Seite, recht lustig. Du hast sie sicher auch auf das angesprochen, dass sie das eben nicht sagt. Wie antwortet sie dort?
Eben, sie argumentiert einfach immer, sie ist im Moment wahrscheinlich die Schutzheilige der Schuldenbremse, oder? Sie sieht sich da sehr stark in der Tradition von Kaspar Villiger. Sie sagt, und in dem Punkt finde ich, hat sie auch sehr wohl recht, dass sie sagt, ein Staat, damit er auch gewisse Handlungsfähigkeit, gerade für eine grosse Krise wie Corona oder einen Krieg kann behandeln, ist es gut, wenn er tiefe Schulden hat. In dem Punkt hat sie zweifellos recht. Und dass man die Schuldenbremse damals eingeführt hat, ist sicher etwas Gutes gewesen für das Land, weil damals war einfach die Dynamik schlecht gewesen. Wenn wir hier nichts gemacht hätten, wären wir heute wahrscheinlich an einem ganz anderen Ort. Dann würden wir uns wahrscheinlich an einer Schuldenquote annähern, wie sie eben die Länder von der Eurozone kennen. Und da hat sicher die Schuldenbremse wirklich zu einer massiven Trendwende geführt. Aber eben die Frage ist, ist es richtig, die Nominalzahl anzuschauen, als hätte es keine Inflation gegeben, kein Wirtschaftswachstum, oder müssen wir nicht eher die Schuldenquoten anschauen? Und das Verrückte ist, in der Verfassung steht nichts davon, dass die Schuldenquote sinken soll. Im Gegenteil, wenn ich die Verfassung lese, ist die Idee eigentlich gewesen, die Schulden zu stabilisieren. Aber so, wie sie gebaut ist, mit der konkreten Formel, wirkt sie schuldensenkend.
Also vielleicht einfach noch, Markus, du hast jetzt gesagt, es sei völlig unbestritten, dass die Schuldenbremse eine gute Sache sei für das Land. Ich meine, das kann man schon verschieden sehen, oder? Also so wie das Szenario, dass wir heute bis zum Hals im Schuldensumpf stecken würden, wenn es die Schuldenbremse nicht gegeben hätte, würde ich sagen, so eindeutig ist das nicht. Historisch betrachtet hat es Phasen gegeben, zum Beispiel während der beiden Weltkriege oder dann auch später in den 70er Jahren, wo die Schweiz sehr hoch verschuldet war und es ist auch ohne Schuldenbremse geraten, langfristig dir den Schuldenstand wieder abzusenken. Du hast jetzt schon mehrmals von den Kritikern geredet. Vielleicht müssen wir noch kurz darauf hinweisen, wer die Kritiker sind. Oder? Das sind tendenziell die linken Parteien. Wir haben den SP-Co-Präsident Cedric Wermuth und die SP-Nationalrätin Sarah Wyss, die kürzlich bei uns im Tagesanzeiger einen Gastbeitrag geschrieben haben und auch auf die historischen Zusammenhänge hingewiesen. Und ja, für die Kritiker ist es überhaupt nicht so, dass die Schuldenbremse völlig unbestritten eine einzige Erfolgsgeschichte ist. Sie werfen die Schuldenbremse auch vor, dass sie eben wichtige Investitionen verhindern.
Du hast es jetzt gerade gesagt, die Hauptkritik kommt seit immer von links, aber interessanterweise haben sie eben Support aus der Wissenschaft. Es gibt diverse Professoren für Finanz- und Geldpolitik, die die Schuldenbremse nicht grundsätzlich kritisieren, aber in ihrer heutigen Ausgestaltung. Also einer ist zum Beispiel der Cédric Dill von der Universität Genf oder der Marius Brühlhardt von der Universität Lausanne. Das sind Leute, die sich in den letzten paar Monaten kritisch geäussert haben. Und wir müssen vielleicht schnell sagen, was die kritisieren, und die Kritik ist eben auch enthalten in dem Gastbeitrag von Cédric Wermuth und von der Sarah Wyss. Der Punkt ist, dass die Maximalausgabe immer am Anfang des Jahres, wir haben es vorher kurz erklärt, festgelegt wird. Also bevor das Budget gemacht wird, wird gesagt, maximal darf die Eidgenossenschaft den Betrag X ausgeben. Was passiert jetzt aber fast jedes Jahr beim Bund? Nämlich, dass der Bund besser abschließt, als er budgetiert. Weil Departemente in der Tendenz vorsichtig budgetieren. Und das heisst, es gibt Ende Jahr sogenannte Kreditreste. Und diese Kreditreste müssen in der heutigen Ausgestaltung der Schuldenbremse fliessen die eben in Schuldenabbau. Und das ist so festgeschrieben im Gesetz. Und das bedeutet, dass eben die Wirkung der Schuldenbremse nicht schuldenstabilisierend ist, sondern schuldensenkend. Und das wird auch wieder passieren jetzt mit diesen Corona-Schulden. Es hat jetzt zwar einen Peak gegeben wegen diesen Corona-Hilfen, wo es hochgeschnellt ist, aber ab jetzt wird die mit der Schuldenbremse wirkt die so, dass das ab jetzt wieder über die nächsten Jahre wird wieder kontinuierlich der Schuldenstand sinken. Und das ist die Ausgestaltung, die die Schuld ist und nicht das Grundprinzip. Und Kritiker, eben Ökonomen und Linke, sagen jetzt, wenn man nur schon da würde schrauben, die Formel ein bisschen anpassen, irgendeinen zusätzlichen Faktor einbauen, der eben berücksichtigt, dass das Departement immer zu vorsichtig budgetiert und das Finanzdepartement mit der Schutzheiligen Karin Keller-Sutter sowieso. Wenn man das in einer Formel, in einer neuen, leicht angepassten Formel berücksichtigen würde, würde man nicht die Schuldenbremse als Ganzes aushebeln, aber ihre Wirkung leicht abschwächen, dass die Schulden nur noch stabilisiert würden und nicht mehr gesenkt.
Hat das politische Chancen?
Ich schätze, es wird politisch recht schwierig. Man kann das so in den letzten 20 Jahren beobachten, dass es immer wieder mal so kleinere Diskussionen, Schuldenbremse gegeben hat, aber das sind immer so Strohfeuer geblieben, oder? Und Der Nationalrat, der hat vor ungefähr 8 Jahren hat er sogar mal eine Motion verabschiedet, wo es im Bundesrat mehr oder weniger verboten hat, nur schon nachzudenken über eine Lockerung oder Anpassung von dieser Schuldenbremse. Die Motion ist dann später im Ständerat nicht angenommen worden. Aber gleich, es zeigt, wie, so ein bisschen, wie das Parlament tickt. Also zum abstrakten Prinzip von dieser Schuldenbremse, da bekennt man sich sehr empathisch dazu. Und die bürgerliche Parlamentsmehrheit hat da wirklich in der Vergangenheit Versuche abblockt, um die Schuldenbremse lockerer auszugestalten. Ja, was dann nicht unbedingt heisst, dass man im alljährlichen Budgetierungsprozess wahnsinnig streng ist, wenn es dann um die eigenen Interessen geht. Aber so das Prinzip von dieser Schuldenbremse, das ja, ist bis jetzt relativ sankrosankt.
Ich sehe das wie er, oder? In den letzten 20 Jahren war jede Aufweichung absolut chancenlos gewesen. Es gibt wenige politische Themen, wo die bürgerlichen Parteien, und da meine ich wirklich SVP, bis am linken Rand von der Mitte eigentlich so einig sind wie bei der Schuldenbremse. Aber jetzt kommt das grosse Aber. In den letzten paar Monaten sieht man da, finde ich, eine interessante Entwicklung. Zwar stellt noch kaum ein bürgerlicher Politiker die Schuldenbremse als solches in Frage, aber sie leiden im Moment ziemlich heftig dran. Und zwar namentlich die, die finden, wir müssen uns schneller auf einen möglichen Krieg in Europa vorbereiten und unsere Armee aufrüsten. Da ist ja jetzt ein riesen Streit im Gang, immer noch, wie schnell das Armeebudget soll steigen. Und es gibt wesentliche politische Kräfte, Thierry Burkhardt, bei der FDP zum Beispiel, Werner Salzmann, bei der SVP, die sagen, wir müssen viel schneller mehr ins Militär investieren. Und alle, die ehrlich sind zu sich selber, wissen, dass das mit der heutigen Schuldenbremse nicht möglich ist. Ausser wir würden eine neue Steuererhöhung machen. Und darum gibt es jetzt schon recht interessante Gedankenspiele. Also der Werner Salzmann, Ständerat SVP, hat kürzlich einen Vorstoss eingereicht, wo er verlangt hat, dass man die Armeeausgaben oder das Wachstum außerhalb der Schuldenbremse budgetieren. Oder es gibt so einen Trick, der in Krisensituationen das erlaubt. Also man würde der Armeeaufrüstung ähnlich finanzieren wie Corona. Krisenhilfe. Und das nur schon der Fakt, dass ein SVP-Politiker so einen Vorschlag macht, zeigt, wie gross Not in den bürgerlichen Kreisen an dieser Schuldenbremse auch ist im Moment, auch wenn sie das nicht zugeben. Und ich habe noch ganz kürzlich eine lustige Episode miterlebt von einem recht bekannten bürgerlichen Exponent. Also wenn ihr noch möchtet, würde ich euch die noch erzählen, Fabian und Philipp.
Unbedingt. Sehr gerne, gerne mit Namen von diesem bürgerlichen Exponenten.
Also, der Anlass, wo ich war, oder? Wo ich das Podium moderiert habe mit der Karin Keller-Sutter bei der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft vom Kanton Bern, ist nach dem Referat und dem Interview mit der Frau Keller-Sutter, ist der Peter Regli aufgestanden. Und der Peter Regli ist einmal früher Geheimdienstchef von der Schweiz, ziemlich prominente Figur, und er ist ein strammer, bürgerlicher Freisinniger. Und der hat wirklich den Karin Keller-Sutter in einem druckfähigen Spontanreferat eine Art vorgehalten, dass sie mit ihrer strikten Interpretation von der Schuldenbremse eine Art Sicherheit vom Land gefördert. Und sein Argument hat nachher geendet im Satz, wo er der Frau Keller-Sutter wirklich vor 350 Leuten an den Kopf geworfen hat: Frau Keller-Sutter, was nützt Ihnen und der Schweiz die Schuldenbremse, wenn wir irgendwie einen Krieg verlieren oder dafür? So plus, ich tue es jetzt noch ein bisschen zuspitzen, oder? Wenn die Sicherheit vom Land nicht mehr gewährleistet ist, was nützt uns die Schuldenbremse noch? Und das ist für mich ein bisschen ein Indiz gewesen, wie im Moment auch bürgerliche Kreise wirklich sich sehr ernsthafte Gedanken machen, wie kann man unter den sehr strikten Vorgaben von der Schuldenbremse schneller das Armeebudget anheben.
noch eine interessante politische Nuance oder in dem Ganzen. Oder der Versuch von Werner Salzmann, oder dem, die Armee-Ausgaben an der Schuldenbremse vorbeizukriegen, der ist ja auf linker Seite auch gerne nicht so unpopulär. Oder? Weil die sind zwar nicht dafür, dass man die Armee aufrüstet, aber sie sagen, wenn man sie schon aufrüstet, dann sollen sie wenigstens nicht Ausgaben in anderen Bereichen konkurrenzieren, die uns wichtiger sind. Also von dem her, ja, hat der Markus natürlich recht, es könnte durchaus passieren, dass man das auf einmal nicht mehr so streng, strikt gesehen wird mit dieser Schuldenbremse, wie man das in den vergangenen 10, 20 Jahren gemacht hat.
Was hat Karin Keller-Sutter gesagt, der Vorwurf vom ehemaligen Geheimdienstchef?
Sie hat auch recht dezidiert widersprochen und hat dann einfach gesagt, wir können schon zum Schluss kommen, dass mehr Investitionen in die Armee nötig sind. Das hat sie gesagt, aber hat sie gesagt, dann muss man auch sagen, wie man das dort finanzieren. Und da gehören sie einfach bis jetzt keine Vorschläge. Also sie hat dann wie immer darauf hingewiesen, ja, dann muss man halt irgendwo die Einnahmen erhöhen, wenn man das will. Und sie hat dann wie die Kreise, die das wollen, aufgefordert, dass sie auch für das Vorschläge machen. Und in dem hat sie natürlich auch recht, oder? Dass eben die Kreise, die sagen, man muss mehr fürs Militär ausgeben, die Koalition, oder, die es da gegeben hat, bis weit in die Mitte hinein, dass die bis jetzt wie nicht gesagt haben, wie man es machen soll. Also sie haben ja sich auch nicht dazu bekannt, dass sie die Schuldenbremse aufweichen wollen, aber sie haben sich auch nicht zu Mehreinnahmen, sprich höheren oder neuen Steuern bekannt.
Das ist schon interessant. Man hat das Gefühl, dass jetzt zwei Selbstbilder von den bürgerlichen Politikerinnen und Politiker in der Schweiz wie kollidieren. Oder zum einen, dass es ideal ist, dass man sparsam und protestantisch und strebsam durch die Welt geht und auf der anderen Seite, dass man halt eine starke Armee braucht. Und jetzt bei der Schuldenbremse explodieren die zwei Bilder offensichtlich, oder?
Ja, also Philipp, ich glaube, du hast völlig recht, oder? Die letzten 20 Jahre war es undenkbar gewesen, eine Mehrheit für eine Aufweichung von der Schuldenbremse anzukriegen, wenn es möglich sollte werden in den nächsten paar Jahren unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg und anderen Krisen auf dieser Welt, dann wäre es möglich, dank einer Allianz wahrscheinlich von linken Pazifisten und rechten Militaristen. Das ist eigentlich fast die einzige Koalition, wo die Schuldenbremse könnte wahrscheinlich nicht sprengen, aber möglicherweise reformieren.
Wir haben es am Anfang ausgeführt, wie so vieles ist ja die Schuldenbremse auch zweistufig geregelt, oder? Also wir haben einerseits die Passage in der Bundesverfassung, wo mal der Grundsatz festlegt, dass an dem etwas geändert wird in absehbarer Zeit, glaube ich nicht. Aber dann haben wir dann eben die gesetzliche Ausgestaltung, wo einem auch die Hürden viel tiefer sind, oder? Für eine Änderung. Und dort ist natürlich Spielraum, oder? Dort würde jetzt zum Beispiel auch ein Cedric Wermuth, wenn ich ihn richtig verstehe, ansetzen und nicht auf der Verfassungsebene.
Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir aktuell häufig über die Schuldenbremse reden. Zum einen die Situation in Europa mit dem Krieg in der Ukraine und der Armee, die zu wenig Geld hat. Auf der anderen Seite auch die AV, wo wir am Sonntag darüber abstimmen, ob es eine 13. Rente soll geben. Und es ist so ein Grundgefühl da, es hat zu wenig Geld rum. Wenn jetzt die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, bleibt, was bedeutet das für die Zukunft vom Schweizer Budget oder überhaupt von der Schweiz?
Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, oder, wie sich die Ausgabensituation entwickelt. Ich meine, ja, jetzt am Wochenende werden wir sehr weitreichende Entscheidungen treffen, oder, wenn es effektiv so ist, dass wir bei unverändertem Rentenalter eine 13. AV-Rente einführen, dann ist das ein Faktor, der die Bundesausgaben nach oben treiben wird, in einer Art und Weise, wie sie natürlich mit der Schuldenbremse nicht mehr konform ist. Und dann werden wir zusätzliche Einnahmen brauchen, das ist ganz klar. Das können zusätzliche Lohnprozente sein, es kann eine höhere Mehrwertsteuer sein, vielleicht gibt es auch noch andere Ideen. Aber ich meine, die Schuldenbremse ist letzten Endes nur einer von sehr vielen verschiedenen Faktoren, die dann letzten Endes bestimmt, langt das Geld oder langt das Geld nicht.
Das Finanzdepartement tut ja immer auf ein paar Jahre raus auch so Schätzungen machen, wie sieht es aus mit den Bundesfinanzen. Und eben dort, diese Schätzungen im sogenannten Finanzplan, die kommen eben jetzt zum Schluss, dass in den nächsten Jahren pro Jahr ein strukturelles Defizit, und ich erkläre gerade, was das bedeutet, von 3 bis 4 Milliarden besteht. Strukturelles Defizit bedeutet eben genau, dass es nicht ein zulässiges Defizit ist unter den Vorgaben der Schuldenbremse. Und eben die 3 bis 4 Milliarden pro Jahr, die müssen weggespart werden, sagt Karin Keller-Sutter, um die Schuldenbremse einzuhalten, jedes Jahr. Und da, wenn wir jetzt am 3. März der 13. AHV-Rente zustimmen, dann erhöht sich das strukturelle Defizit um nochmal 800 Millionen pro Jahr. Oder um das, also der Fehlbetrag wächst, und du hast gefragt, Philipp, was heisst das für die nächsten Jahre? Das heisst für die nächsten Jahre, dass wir werden noch sehr viele Mal im Politbüro über die Bundesfinanzen reden, weil es grosse Verteilkämpfe wird geben. Oder? Die Frage ist, wer muss am Schluss wo wie viel sparen? Der ÖV, die Entwicklungshilfe, Bauern, die Bildungs-, die Universität, die Forschung, der Strassenverkehr, die Armee, also welche von diesen Bereichen, Kultur vielleicht noch, welche von diesen Bereichen müssen sparen, damit wir die Schuldenbremse einhalten können.
Und wenn ich jetzt müsste Wett abschliessen, würde ich sagen, vor allem der Bereich Entwicklungshilfe, der dürfte ziemlich unter Druck kommen in den kommenden Jahren, weil fast alle anderen Bereiche, die du jetzt aufgezählt hast, Markus, haben relativ starke Lobbys im Parlament. Entwicklungszusammenarbeit, würde ich jetzt mal sagen, ist der Bereich mit der schwächsten Lobby, also hat auch eine Lobby, aber deutlich weniger stark als jetzt zum Beispiel der Verkehr oder die Armee oder die Landwirtschaft. Darum habe ich das Gefühl, es könnte dann dort schon mal neu einschlagen.
Völlig einverstanden. Aber wir reden hier von Summen, oder? Das gesamte mit Entwicklungshilfebudget, das ist ja so etwas, wo man rechts immer gehört, ja, dann muss man ein bisschen bei Entwicklungshilfe ein bisschen sparen, oder? Aber die ganze Entwicklungshilfebudget ist etwa 3 Milliarden. Also, wir müssten das auf Null fahren, um alle Löcher zu stopfen. Und dann zahlen wir aber auch keinen einzigen Franken mehr für irgendeine Hungerhilfe in Afrika. Und wir zahlen keinen einzigen Franken mehr am Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und so. Also, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, oder? All die, die sagen, man muss halt ein bisschen sparen, sogar wenn man den ganzen Entwicklungshilfesektor auf Null fährt, haben wir die Finanzlöcher noch nicht gedeckt. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen das Ausmass.
Oder man schafft halt einfach eine Definition, wenn ich jetzt beide zugelassen habe, könnte man sich ja vorstellen, dass man die Schuldenbremse ein bisschen lockert und dann muss man plötzlich nicht mehr so viel sparen.
Ich bin sicher, dass diese Debatte wird an Fahrt aufnehmen in den nächsten Monaten.
Hey Fabian und Markus, danke vielmals. Das habe ich sehr interessant gefunden. Ich habe das Gefühl, ich weiss jetzt, was die Schuldenbremse ist. Merci vielmals.
Und es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass dir jetzt jemand gesagt hat, dass du im Narrativ vor FDP-Finanzministerin Keller-Sutter auf den Leim gehst.
Mit lieben Grüßen nach Wiel und nach Bern und nach Zürich. Dann wir das Politbüro beenden. Danke Markus Häfliger, danke Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.